Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske. Guten Morgen. Personen statt Inhalte. Diesen Eindruck kann man ja gewinnen, wenn man dieser Tage auf die EU blickt. Seit einem Monat gibt es keine Einigung über die Vergabe der EU-Spitzenposten. Warum nun die Zeit drängt, darum geht es gleich in dieser Sendung. Außerdem hören Sie eine Reportage über einen Nationalpark im Süden Spaniens, der teils über, teils unter dem Grundwasserspiegel liegt. Und wir blicken in die Schweiz auf eine Sprache, die laut der UNESCO vom Aussterben bedroht ist, das Rätoromanische. In ihren Erhalt fließen Millionen. Inhaltliche Arbeit der EU liegt seit der Europawahl vor einem Monat mehr oder weniger brach. Der Grund, das EU-Parlament und die Staats- und Regierungschefs schaffen es nicht, sich bei der Postenvergabe zu einigen. Gesucht werden vor allem Präsidenten und oder Präsidentinnen für Kommission, das EU-Parlament, den Rat und die EZB. Anfangs hieß es, die Personalien könnten sich rasch klären. Inzwischen aber ist sogar offen, ob die ursprünglichen Kandidaten überhaupt noch Chancen haben. Ein Sondergipfel an diesem Sonntag soll nun endlich diese Frage klären. Und das wird auch Zeit, denn Anfang nächster Woche kommt das Europäische Parlament zum ersten Mal zusammen und will mit seiner Arbeit beginnen. Ob das klappt, darüber spreche ich jetzt mit unserer Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Frau Klein, vielleicht können Sie für uns diese Woche mal zusammenfassen. Welche Allianzen verhindern denn aktuell eine Einigung?
Also eigentlich ist es gar nicht so schwer, denn es hat sich seit dem letzten Gipfel vor einer Woche nicht viel geändert und eigentlich auch nicht seit den Europawahlen vor 4 Wochen. Erstens, es gibt keine Mehrheit im Europäischen Parlament für einen der Spitzenkandidaten. Und zweitens, es gibt keine Mehrheit bei den Mitgliedstaaten für einen der Spitzenkandidaten. Beides, eine Mehrheit in beiden Institutionen, ist aber erforderlich. Zunächst bei den Staaten, die einen Vorschlag machen müssen, und dann im Parlament, das einen Kommissionspräsidenten zumindest ja wählen muss. So steht es in den Verträgen. In den Verträgen steht natürlich explizit nichts von Spitzenkandidat und auch nicht von Personalpaket. Den Unterschied muss man nochmal machen. Also Manfred Weber ist weiterhin der offizielle Kandidat für die Europäische Volkspartei. Franz Timmermans derjenige, den die Sozialdemokraten wollen. Und die Liberalen haben zumindest ausgeschlossen, dass sie Manfred Weber ihre Stimme geben. Die Grünen halten sich da im Moment noch flexibel und machen das von Zugeständnissen ab bei einem gemeinsamen Arbeitsprogramm, das es noch nicht gibt, aber daran wird gearbeitet. In den meisten Bereichen gibt es da allerdings noch Differenzen. Die Grünen alleine würden dabei auch nicht ausreichen. Gegen die Sozialdemokraten einerseits oder gegen die EVP andererseits geht im Parlament nichts.
Die Sozialdemokraten hatten ja vor der Wahl gesagt, sie würden den Kandidaten wählen, dessen Parteienfamilie am Ende die Mehrheit bei der Wahl erringt. Das wäre eigentlich Manfred Weber. Trotzdem haben sich die Sozialdemokraten davon jetzt abgewandt. Glauben die denn tatsächlich, dass sie ihren Kandidaten Franz Timmermans noch durchkriegen?
Die Sozialdemokraten haben schon immer gesagt, dass der geeignetste Kandidat aus ihrer Sicht Franz Timmermans ist. Und ja, sie sind bis jetzt der Meinung, dass sie noch eine Mehrheit für ihn zustande bringen könnten oder sollten. Das ist ihr Ziel seit dem Wahlkampf, wo der sozialdemokratische Spitzenkandidat ja den Grünen, den Linken und den Liberalen eine Zusammenarbeit in einer progressiven Allianz, wie er das genannt hat, angeboten hat. Die Mehrheit wäre da immer noch nicht knapp erreicht, aber dennoch ist das weiterhin das zumindest offen kommunizierte Ziel. Und man hört auch bei den Sozialdemokraten, dass sie verärgert seien, weil die Grünen sich im Moment weiter offen in Richtung Manfred Weber zeigen. Sie haben eine Unterstützung nicht ausgeschlossen und versuchen da eben Zugeständnisse für ihre Ziele zu bekommen. Und das ärgert die sozialdemokratische Fraktion, wie man hört, weil man meint, dass die Grünen doch eigentlich viel näher bei den Sozialdemokraten sind. Und da haben wir jetzt nur die Situation im Parlament beschrieben.
Bringt sich das Parlament denn eigentlich um seine eigene Einflussnahme, indem es sich nicht einigen kann?
Also wenn sich nichts daran ändert, dann natürlich, und auch das ist seit den Europawahlen vor 4 Wochen zu beobachten, solange das Parlament selbst keine Mehrheit für einen der Spitzenkandidaten aufbringt, kann es natürlich viel weniger überzeugend dem Rat, also den Mitgliedstaaten, gegenüber die Forderung vertreten, nur ein Spitzenkandidat darf Kommissionspräsident werden, denn dieser würde ja dann bei einer Wahl im Parlament schlicht durchfallen. Und es gilt auch im Moment jedenfalls als eher unwahrscheinlich, dass sich bis Sonntag daran etwas ändert. Voraussichtlich, man muss hier wirklich vorsichtig sein mit Prognosen, das möchte ich ausdrücklich dazu sagen. Voraussichtlich wird das Parlament wieder nur sagen, wir wollen einen Spitzenkandidaten, aber sich eben nicht auf einen Namen festlegen. Und wenn es so kommt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder der Rat fühlt sich dann an nichts mehr gebunden und einigt sich auf ein Personalpaket, ohne dass zumindest der Kommissionspräsident, der künftige, aus den Reihen der Spitzenkandidaten kommt. Oder möglicherweise, man gibt dem Parlament doch noch etwas Zeit, um sich zu einigen. Allerdings war das Ziel ja, das Personalpaket, Sie haben es angedeutet, fertig zu haben bis zur Konstituierung des Europäischen Parlaments nächste Woche. Und Emmanuel Macron hat in einem Interview auch nochmal deutlich gemacht, dass er an diesem Sonntag eine Lösung will. Alles andere würde die Institutionen schwächen. Nur er bestimmt es nicht alleine. Es braucht im Rat bei den Mitgliedstaaten eine verstärkte qualifizierte Mehrheit. 21 von 28 Staaten mit 65% der Bevölkerung in der EU.
Immerhin, der französische Staatspräsident Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die werden sich nicht erst am Sonntag sehen, sondern die treffen sich schon heute auf dem G20-Gipfel und da wird auch EU-Ratspräsident Donald Tusk zugegen sein. Könnte dieser Trialog heute schon die Weichen für den Sonntag stellen?
Naja, das war beim letzten Gipfel ja die Hoffnung und es wird auf jeden Fall auch Gespräche geben. Donald Tusk, der Ratspräsident, der ist ja auch in Osaka und der versucht dort zu vermitteln. Er will mit allen Staats- und Regierungschefs telefonieren, die nicht beim G20-Gipfel sind. Und er hat wohl auch gesagt, es gehe voran, aber man solle von dort aus Osaka eben keinen weißen Rauch erwarten. Wer weiß, vielleicht gibt es Zeichen der Annäherung und Donald Tusk wird dann am Sonntagmorgen hier zurückgekehrt sein nach Brüssel und dann weitere Gespräche führen in der Hoffnung, dass man Sonntagabend sich auf etwas verständigt. Es ist auch ein Frühstück für Montag schon eigentlich anberaumt. Ob das da noch stattfindet, wird man sehen oder ob man vielleicht noch den ganzen Montag braucht, um sich hier weiter zu verständigen. Das werden wir dann wahrscheinlich am Sonntagabend oder Sonntagnacht erfahren.
Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was passiert denn, wenn die Postenvergabe bis zum Zusammentritt des Europäischen Parlaments Anfang nächster Woche nicht geklärt ist?
Na, dann ist das Parlament theoretisch völlig frei, am Mittwoch einen Parlamentspräsidenten zu bestimmen. Das ist sozusagen die Hoheit des Parlamentes und dann würde das eben aus diesem Personalpaket herausfallen. Da haben die Staats- und Regierungschefs dann offiziell eigentlich nichts gegen einzuwenden. Ob das so kommt, das werden wir am Mittwoch wahrscheinlich erst sehen, denn die Wahl des Parlamentspräsidenten ist wegen dieser Unklarheiten jetzt zunächst schon mal von Dienstag auf Mittwoch verschoben worden.
Bettina Klein erklärte Ihnen, wie es im Streit um die EU-Postenvergabe steht. Der Nationalpark Doñana liegt ganz im Süden von Spanien und er zeichnet sich durch eine geografische Besonderheit aus. Sein Land liegt manchmal unter und manchmal über dem Grundwasserspiegel. Je nachdem, wie viel es beispielsweise gerade regnet, aber auch wie viel Wasser die Besucher in dem Nationalpark verbrauchen, wirkt sich unmittelbar auf den Grundwasserspiegel aus. Noch ist Doñana ein Paradies, denn tausende von Zugvögeln überwintern in dem Park und der iberische Luchs hat hier sein letztes Refugium gefunden. Warum dieses Paradies gefährdet ist, das erzählt Ihnen jetzt Hans-Günther Kellner.
Das blaue Boot liegt mit dem Kiel nach oben am Ufer, damit es bei Regen nicht vollläuft. Ein guter Platz für eine Pause, doch Miguel Ángel Bravo warnt. Das Gepolter auf dem Boot könnte Tiere alarmieren, die darunter dösen. Schlangen zum Beispiel. Doch dann setzt sich der Biologe doch hin.
Pocas, muy pocas. Muy pocas víboras. Lamentablemente es una de las cosas que se notan.
Die werden leider auch immer weniger. Der Klimawandel. Außerdem geht der Bestand an Kaninchen seit 20 Jahren zurück. Das führt dazu, dass bestimmte Raubtiere jetzt mehr von Amphibien oder Reptilien leben. So sehen wir immer weniger Schlangen oder auch Echsen.
Víboras, lagartos, que antes eran relativamente comunes, cada vez se ven menos.
Nachdenkliche Töne, obwohl der Blick von hier aus über ein Paradies wandert. Santa Olaya, eine Lagune, etwa 1 Quadratkilometer groß, umsäumt von hohem Gras und Schilf. Vögel lassen sich im Wasser nieder, Flamingos stochern mit ihren dünnen Beinen und langen Schnäbeln nach Krebsen. Dahinter wachsen knorrige Kiefern aus dem Sand, vor ihnen enorme Wanderdünen. Eine Messlatte im Wasser zeigt einen Pegel von 2 Metern an. Die Lagunen von Doñana sind ein direkter Gradmesser für den Grundwasserspiegel, erklärt Miguel Ángel Bravo. Ihr Pegel steigt und sinkt stark mit den Jahreszeiten.
Im Winter und Frühling, wenn es mehr regnet und das Wasser auch nicht verdunstet, ist auch mehr Wasser in den Lagunen. Im Sommer ist es anders. Dann kommen zur Trockenheit und hohen Temperaturen auch noch die Touristen in der Nähe hinzu. Manche Lagunen trocknen dann ganz aus. Aber bei dieser hier sinkt der Wasserspiegel zwar stark, aber nur bei längeren Dürren, wie zuletzt in den 1990er Jahren, führt sie kein Wasser mehr.
Vor 30 Jahren kam der heute 54-Jährige nach Abschluss seines Biologiestudiums in Madrid in den Naturpark. Der oberste Wissenschaftsrat Spaniens, abgekürzt CSIC, betreibt hier einen seiner ältesten Stützpunkte. Auch nach 30 Jahren habe der Ort nichts von seiner Faszination für ihn verloren, auch nicht für seine Partnerin, sagt Miguel Ángel Bravo. Sie sei wegen Doñana gekommen, aber vielleicht ja wenigstens seinetwegen geblieben, meint er schmunzelnd durch den dichten Vollbart. Die Lagunen von Doñana sind nicht isoliert von den Problemen, die sich draußen vor den Zäunen abspielen. Dort liegt zum Beispiel der Ferienort Matalascañas, der in jedem Sommer dramatisch wächst. Von 3.000 gemeldeten Einwohnern auf 100.000 Menschen.
Wir können anhand des Grundwasserspiegels sehen, wann Wochenende ist, wann Ostern, wann die Sommersaison losgeht und wann sie zu Ende ist. Am Wochenende sinkt die Kurve in den Aufzeichnungen 2 Tage lang. Wenn es dann mal 4 Tage sind, wissen wir, das muss die Semana Santa gewesen sein.
Eine Woche mit vielen Feiertagen, das spüren die Lagunen sofort. Dann sinkt der Grundwasserspiegel, weil die Touristen viel Wasser verbrauchen. In Santa Olaya sei das weniger anschaulich als an anderen Orten des Naturparks, sagt Bravo und steigt vom Boot in den Geländewagen. Er fährt nur wenige Minuten, dann hält er an.
Todo este matorral de la flor amarilla, que es jaguarzo, es típico de dunas.
Dieses Gestrüpp mit den gelben Blüten dort sind Zistrosen. Das ist eine typische Vegetation für Dünen. Sie benötigen eigentlich gar kein Wasser aus dem Boden. Man muss sich klar machen, wir stehen hier vor einer Lagune. Und diese Pflanze, spezialisiert für extrem trockene Böden, überzieht schon einen großen Teil des Grunds. Wenn es hier wenigstens noch ein bisschen feucht wäre, wäre hier eine ganz andere Vegetation.
Seltene Entenarten, die im Schutz von Uferpflanzen brüteten, seien in Doñana kaum noch zu sehen, erzählt er. In nur ein paar hundert Metern Entfernung beginne der Tourismuskomplex Matalascañas, der den Lagunen das Wasser abpumpt. Und weil zusätzlich die Landwirtschaft illegale Pumpen betreibe, trockneten auch die wichtigsten Zuflüsse vor Doñana aus.
Esta Laguna, digamos que sería el...
Diese Lagune hat schon seit 15 Jahren kein Oberflächenwasser gehabt. Und das war früher eine Lagune mit 1 Meter Wasser, mit Enten, eine Lagune eben. Das macht einen schon hoffnungslos. Wir haben ein Problem, ein großes Problem.
Bueno, pues que efectivamente un poco de desesperanza, que tenemos un problema. Tenemos un problema grande.
Am Tor zum Naturpark bewacht ein Wärter den Zugang zum Gelände, neben ihm eine steingemeißelte Statue des iberischen Luchses. Die Spanier sind stolz darauf, dass sie dem Tier, das noch vor wenigen Jahren vom Aussterben bedroht war, hier ein letztes Refugium bieten konnten. Nun konnte sich die Population wieder über die ganze iberische Halbinsel ausbreiten. Das gebe Hoffnung, auch für die Lagune, sagt Miguel Ángel Bravo zum Abschied.
Der Luchs ist ein Symbol für die Erhaltung der Arten. Er ist auch das Symbol der biologischen Forschungsstation in Doñana. Für mich ist der Luchs auch ein Erfolgsbeispiel. Er hat eine gute Zukunft vor sich. Ohne solche Beispiele wäre unsere Arbeit schon sehr traurig.
Tiene que haber algún ejemplo, si no, qué pena.
Sie hörten eine Reportage von Hans-Günther Kellner aus dem Nationalpark Doñana im spanischen Andalusien. Und das war nur eine von insgesamt 5 Reportagen über die dortige Wasserknappheit. Das gesamte Feature können Sie morgen hier im Deutschlandfunk hören, um 11.05 Uhr in der Sendung Gesichter Europas. Allegra, so begrüßen sich viele Menschen im Schweizer Kanton Graubünden. Allegra, das bedeutet freue dich auf Rätoromanisch. Diese Sprache ist eine Mischung aus Deutsch und Italienisch und die 4. Landessprache in der Schweiz. Sie wird nur noch von wenigen 10.000 Menschen gesprochen und wurde deshalb von der UNESCO als bedroht eingestuft. Die Schweiz investiert deshalb viel Geld, um das Rätoromanisch zu erhalten. Unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer hat sich das in der Schweiz mal angehört.
Matthias, der erste Schritt ist das Dreis.
In der Schweiz sind es Set.
Ach, Set, okay. Die Differenz, Pia?
Unterricht an der Bündner Kantonsschule in Chur, im Südostschweizer Kanton Graubünden. Dort, wo es gleich 3 offizielle Amtssprachen gibt. Neben Deutsch und Italienisch auch Rätoromanisch. Natürlich wird an der Schule mehrsprachig unterrichtet, erklärt Romanischlehrer Werner Karicet.
Das heißt, wer romanischsprachig aufwächst, kommt bei uns praktisch automatisch in die zweisprachige romanisch-deutsche Abteilung. Die Deutschsprachigen können deutsch-italienisch zweisprachige Matur machen oder eben die italienischsprachigen Italiano-Tedesco, italienisch-deutsch.
Schon allein das klingt aufwendig. Doch die Praxis des Romanischunterrichts ist noch viel aufwendiger. Denn beim Rätoromanischen werden 5 Idiome, also Sprachvarianten, unterschieden. Die Schüler haben das Anrecht, in dem Idiom unterrichtet zu werden, der in ihrem Herkunftsort gesprochen wird. Für die Schüler ist die Sprachen- und Variantenvielfalt kein Problem, erzählen die 13-jährige Nina und ihre gleichaltrigen Schulkameraden Noah und Mattia.
Mit meinem Vater spreche ich Romanisch und mit dem Rest von der Familie spreche ich Deutsch. In der Schule Romanisch, Englisch und Deutsch. Mit meinen Freundinnen Deutsch.
Also mit den Romanisch Sprechenden alles Romanisch. Mit dem Deutsch Sprechenden in der Klasse Deutsch. Englisch halt in der Lektion und Italienisch halt in den Ferien.
Mit denen, die zu Hause Romanisch sprechen, spreche ich Romanisch, sonst Deutsch.
Rätoromanisch, das wie eine Mischung aus Deutsch und Italienisch klingt, entstand zu Zeiten des Römischen Reichs, als sich das Rätische mit dem vom Militär gesprochenen Vulgärlatein mischte. Heute ist das Romanische für nur noch etwa 30.000 Menschen die Hauptsprache. Seit nun schon 100 Jahren engagiert sich der Dachverband der romanischen Sprachvereine Lia Romancia für den Erhalt der Sprache. Andreas Gabriel, der stellvertretende Generalsekretär, erzählt, in welchen Bereichen der Verband tätig ist.
Die Schulbildung, die Erwachsenenbildung, Sprachkurse auf Romanisch und die Kulturförderung als weiterer wichtiger Teil der Sprachförderung.
Der Verband Lia Romancia sorgt aber nicht nur für den Erhalt der Sprache, sondern entwickelt das Romanisch auch weiter.
Wenn jetzt ein neues Phänomen auftaucht in der öffentlichen Diskussion, in den Medien beispielsweise, und das Wort ist noch nicht bestimmt, dann machen wir das. Mobiltelefon als eines vor Jahren natürlich schon, Il Telefonin.
Mehrere Millionen Franken gibt der Schweizer Staat jedes Jahr aus, um seine 4. Landessprache zu fördern. Radio und TV senden auf Romanisch und dennoch spricht die UNESCO von einer gefährdeten Minderheitensprache. Lehrer Werner Karicet ärgert es, wenn jemand sagt, Rätoromanisch sei vom Aussterben bedroht und er verweist dann auf den aufwendigen Unterricht an seiner Schule.
So Aussagen wie Romanisch in 20 Jahren gibt es nicht, das ist absoluter Stumpfsinn. Diese Schüler sind jetzt 13, 14 Jahre alt und wenn nur einer davon auf die Idee kommt, den eigenen Kindern das Romanische weiterzugeben, dann sind wir schon weit über die 100 Jahre weg.
Dietrich Karl Meurer war das mit einer Reportage aus der Schweiz über die 4. Landessprache Rätoromanisch, die von der UNESCO als gefährdete Sprache eingestuft ist. Damit geht die Sendung Europa heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Jeske und kommen Sie gut durch den Tag.